Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Kompakt. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Hallo auch von mir, Uli Jörges aus Mallorca. Zum letzten Mal vertrete ich von hier aus Wolfgang Bosbach. Danach bin ich wieder in Berlin.
Sie hören die Wochentester kompakt mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
Heute unter anderem mit dem Versuch einer Einordnung. Wie weit geht Israels Recht auf Selbstverteidigung? Und was hat die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz gebracht?
Heute zu Gast bei den Wochentestern Heribert Prantl, gelernter Richter und Staatsanwalt. Er ist Autor des Buches »Den Frieden gewinnen« und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung.
Ich klatsche immer dann Beifall, wenn ich das Gefühl habe, man redet wirklich von Frieden. Man versucht tatsächlich, die Friedenstüchtigkeit dieser Republik zu zeigen. Ich bin kein Pazifist, auch wenn ich die Pazifisten bewundere. Ich bin durchaus für Waffenlieferungen, aber man muss wirklich sehr genau wägen, welche Waffen man liefert. Man darf nicht in die Eskalationsspirale die noch weiter antreiben. Es ist eine unglaublich gefährliche und heikle Situation, in der wir uns befinden.
Pauline Voss, ehemalige Redakteurin der Neuen Zürcher Zeitung. Sie ist Autorin des Buches Generation Krokodilstränen.
Ich halte das Selbstbestimmungsgesetz für eine Scheinliberalisierung. Also das klingt natürlich erstmal sehr gut, wenn der Staat jedem erlaubt, seine soziale Rolle frei zu wählen und dass der Staat diese auch anerkennt. Aber im Grunde ist der Staat für sowas überhaupt nicht da. Also jeder kann seine soziale Rolle im Grunde ausleben, wie er möchte. Und da hat der Staat nichts drin zu suchen. Wo der Staat eine Verantwortung hat, ist darin, im Pass zu vermerken, welchem biologischen Geschlecht man angehört. Interessanterweise ist das Selbstbestimmungsgesetz ja auch ein Gesetz, wo man den Geschlechtseintrag selbst bestimmen kann. Und da steht aber im Grunde nicht drin, dass das Geschlecht selbst gewählt werden kann. Und da sieht man, was für eine absurde Konstruktion das eigentlich ist, weil das biologische Geschlecht nun mal eine feststehende Tatsache ist und die soziale Rolle muss nicht staatlich festgelegt werden. Und durch die Hintertür werden durch dieses Gesetz eben Minderheiten in Wahrheit nicht gestärkt, sondern geschwächt.
Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge. Am späten Donnerstagabend vorab und exklusiv im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr für alle.
Wie war die Woche?
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wir haben es zu Beginn dieser Folge ja bereits angesprochen, die Bilanz der China-Reise, soweit man das bisher mitbekommen hat von Bundeskanzler Olaf Scholz, fällt eher mau aus. Sowohl was die Überkapazitäten in der Wirtschaft anbelangt, als auch den Frieden in der Ukraine mit seinem Appell an den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping, sich aktiv für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine einzusetzen, hat Scholz wenig Gehör gefunden. Xi Jinping spricht weiterhin von einer Ukraine-Krise und nicht von einem Ukraine-Krieg und bezeichnet China als unbeteiligt. Uli, war es oder ist es naiv zu glauben, dass ein deutscher Bundeskanzler oder eine Bundesaußenministerin könne wirklich auf China einwirken und die chinesische Staatsführung dazu zu drängen, doch endlich auf Putin einzuwirken, sodass sich da irgendwas bewegt?
Ja, das ist leider naiv. Ich meine es nicht kritisch, sondern ich meine es beschreibend. Es könnte ja sein, das ist der zentrale Punkt, dass sich China demnächst selbst in der Rolle Russlands befindet, dann nämlich, wenn es einen Krieg mit Taiwan beginnt. Den will es freihändig führen, ohne dass ihm jemand reingrätscht. Außerdem, China bekommt heute so billig Öl und Gas aus Russland, das nimmt es gerne mit, um in seiner Wirtschaft effizienter unterwegs zu sein. Es müsste schon mit den Interessen Chinas konform gehen, wenn China sich einschaltet. Also es müsste beispielsweise, müssten Sanktionen drohen im Handel oder ähnliches. Ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, an dem China aber dann nur auf Bitten Russlands eine Rolle spielt. Es könnte ja sein, dass bei Verhandlungen über einen Waffenstillstand zunächst mal die großen Mächte hinter den beiden Kriegsmächten miteinander reden, nämlich die USA mit China, und dass die sozusagen den ganzen Prozess des Waffenstillstands einleiten. Das ist keine ganz abwegige Idee. Ich habe mal mit Markus Söder vor wenigen Wochen drüber gesprochen.
Trotz Wahlkampf in den USA?
Ja, das würde ja vor den Wahlen Joe Biden eher noch helfen, wenn er da hilfreich sein könnte. Aber das ist kein Gedanke, den nur ich habe, und den habe ich noch nicht mal erfunden, sondern mir hat das vor ein paar Wochen in einem persönlichen Gespräch, den bin ich zufällig in Bayern begegnet, Markus Söder gesagt. Die Chinesen und die Amerikaner, die müssten anfangen, darüber zu reden. Da habe ich dann drüber nachgedacht und finde, recht hat er. Aber natürlich müssten die Chinesen von den Russen gebeten werden, das zu tun. Selbstständig machen sie es nicht. Einen weiteren deutschen Versuch, sich für Frieden einzusetzen, startete in dieser Woche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie flog nach dem Angriff des Iran auf Israel nach Tel Aviv, um Israel von einer militärischen Reaktion abzubringen. Parallel dazu reißen Irans Drohnen gegen Israel nicht ab. Falls Israel reagiere, so die Drohung, solle eine Waffe eingesetzt werden, die noch nie eingesetzt wurde, drohen die Mullahs. Christian, ähnlich wie beim Angriff der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober, stellt sich die Frage, wo das Recht Israels auf Selbstverteidigung aufhört und wo Vergeltung beginnt. Renommierte Völkerrechtler stützen weitgehend eine Reaktion Israels auf den iranischen Angriff. Doch teilst du Baerbocks Sorge vor einer Eskalation der Gewalt?
Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur unsere Außenministerin, die voller Sorge ist vor einer Eskalation der Gewalt. Ich denke, dass es fast die gesamte Welt, egal auf welcher Seite sie stehen, dass jedenfalls, wenn man quer liest und auch mal andere Medien als nur unsere liest, dann sieht man überall, dass die gesamte Welt Angst hat, dass da ein Flächenbrand entsteht. Ich habe natürlich die Bilder von Frau Baerbock in Tel Aviv, in Jerusalem, nur in den Nachrichten gesehen. Aber man hörte, bevor dann der Kommentator einsetzte oder der Übersetzer einsetzte, hörte, dass der Netanyahu sagte, ja, nice to see you again, zu Annalena Baerbock. Und dann war das Gespräch aber auch nach ein paar Minuten wieder beendet und sagt, ja, ist ja schön, dass Sie uns das alle wünschen, aber wir entscheiden selber auf Wiedersehen. Das ist natürlich eine brutale Abfuhr. Ich finde, was wir zu wenig mit einbeziehen, ist zum Beispiel Saudi-Arabien, sind andere arabische Nationen, weil es wird ja auch hinter den Kulissen darüber gesprochen, dass Saudi-Arabien auch gewarnt hat vor dem Angriff aus dem Iran, und zwar rechtzeitig gewarnt hat. Und wenn man in der arabischen Welt viel mehr diplomatische Anstrengungen untereinander macht, dann ist da vielleicht wirklich noch was zu machen. Aber es ist, ob Baerbock in Israel ist oder unser Bundeskanzler in China, die Auswirkungen auf die Konflikte, auf die Kriege in dieser Welt, die sind relativ gering. Natürlich ist die moralische Unterstützung eine ganz Wichtige, da dürfen wir auch das nicht kleinreden. Aber und auch das Mitteilen der Sorge vor Flächenbränden oder weiterer Ausweitung des Ukraine-Kriegs oder halt, wie gerade besprochen, im Nahen Osten, das ist so wichtig, dass da diplomatische Bemühungen auf allen Ebenen auch verdeckt stattfinden. Aber ich glaube, dass Israel genauso wie Russland sich da keine Vorschriften machen lassen und auch vor allen Dingen auch Argumenten oder unserer deutschen oder europäischen Sichtweise nicht sehr zugetan sind.
Christian, du hast sehr recht. Dieser iranische Angriff auf Israel und seine Abwehr mit 99% Erfolgsquote bei der Zerstörung der Flugkörper, die da gekommen sind, hat doch vieles klar gemacht. Beispielsweise, dass Israel und Saudi-Arabien seit geraumer Zeit heimlich miteinander verbündet sind, militärisch. Die haben noch nicht mal diplomatische Beziehungen, aber sie sind verbündet gegen den Iran. Die Saudis haben nämlich den deutschen Leopard 2 Panzer und die Israelis haben ihren selbstentwickelten Merhava Panzer, der allerdings wesentliche Bauteile nach deutschen Lizenzen hergestellt hat. Der hat beispielsweise dieselbe Kanone wie der Leo 2 Panzer, kann also die gleiche Munition verschießen. Der hat auch einen deutschen Motor. Das heißt, im Falle eines Krieges mit dem Iran Stellen wir uns vor, Saudi-Arabien würde angegriffen oder Israel wird angegriffen. Können die beiden miteinander am Boden Krieg führen und Munition und Ersatzteile austauschen? Das ist schon lange so. Darüber wird offen nicht geredet. Israel ist also längst nicht mehr alleine oder mit den USA und den Europäern alleine. Nein, Israel hat im eigenen Umfeld Verbündete, zum Teil heimlich Verbündete. Das verändert die Lage. Israel muss überhaupt nicht mehr nach den Grundsätzen des Pausenhofs in der Schule agieren. Du hast mir ein Bein gestellt, dann nehme ich dich in den Schwitzkasten. Und so geht es immer weiter. Ich wundere mich über die Primitivität dieser Argumentation, die ja bei vielen Leuten noch ankommt. Wir sind angegriffen worden, mein Volk erwartet von mir, dass ich zurückschlage. Wann soll das dann jemals aufhören? Die Lage ist für Israel, trotz dieses Angriffs, politisch wie militärisch, ziemlich günstig.
Also sollte, das ist eigentlich die Aussage, diese diplomatischen Bemühungen der EU, von Deutschland, der USA, sich auch sehr auf die gesamte arabische Welt konzentrieren. Und damit meine ich nicht nur Saudi-Arabien und Jordanien, sondern auch auf der anderen Seite Ägypten und Tunesien und Marokko. All das sind arabische Völker, die im Prinzip ja das Gleiche wollen, wenn man mal die zwei großen Glaubensrichtungen absieht. Ja. Anderes Thema, Uli. Der Internationale Währungsfonds, IWF, senkte nun zum dritten Mal seit Oktober seine Wachstumserwartungen für Deutschland. Für 2024 rechnet er nur noch mit einem Plus, kaum noch messbar, des Bruttoinlandsproduktes von 0,2%. Wenn ich dich ganz direkt frage, Uli, hat Deutschland seine besten Zeiten hinter sich oder geht da noch irgendwas?
Das sage ich ja und nein. Deutschland hat im Augenblick seine besten Zeiten hinter sich, zweifellos. Das liegt an dieser Regierung, die nichts gegen die Talfahrt unternimmt, insbesondere an Robert Habeck, der ein richtig schlechter Wirtschaftsminister ist. Er fertigt große moralische Videos zum Krieg in der Ukraine und zum Krieg im Gazastreifen und zum Antisemitismus an. Das ist der Beginn seiner Kampagne für die Kanzlerkandidatur. Er hat kein einziges Video zum Thema Wirtschaftskrise angefertigt und auch keine Idee geliefert dafür. Das ist nun ganz fürchterlich. Aber da ist die andere Seite der Medaille. Deutschland war schon mal in so einer Situation. Und dann kam Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 und die hat das Ruder rumgerissen. Es ist also niemals so, dass alles totgeweiht ist und den Bach runtergeht und nicht mehr aufzuhalten ist. Man kann schon was tun. Ich gehe mal davon aus, dass es in Deutschland erst dann wieder ernsthaft diskutiert werden kann, wenn wir eine andere Regierung haben.
Darf ich trotzdem nochmal nachfragen nach deiner Meinung? Klar. Wenn ich sehe, was für Lohnabschlüsse wir haben, die ja zum Teil bis zu 15% hochgehen, wenn ich sehe, was für Arbeitszeitmodelle da im Moment ganz weit propagiert werden, bei vollem Lohnausgleich, was könnte eine Agenda 2030 denn dann da noch ausrichten? Was müsste denn passieren? Weil wir können ja den kleinen Finger, den man da gereicht hat, nie wieder zurücknehmen.
Ja, das ist richtig. Also dass diese offen zu sehenden Zeichen der Tarifparteien laufen alle hinaus auf eine Wohlstands- und Freizeitgesellschaft. Also es geht darum, dass wir weniger arbeiten und mehr verdienen. Aber wir haben jetzt eine neue Statistik gesehen, dass die Deutschen so viel gearbeitet haben wie noch nie. Es werden wahnsinnig viele Überstunden geleistet. Dies liegt vor allem an den Frauen, die jetzt zunehmend auch wieder mitarbeiten, weil eben Arbeitskräfte gesucht werden. Also so schlecht ist es nicht. Was müssen wir tun? Wir müssen dafür sorgen, dass wieder, wie soll man sagen, eine Art von Ehrgeiz reinkommt.
Aber in dieser Statistik, die du gerade zitierst, da wird sogar, wo wir uns immer drüber erhoben haben, die Spanier, die Griechen, die Tschechen sind alle viel weiter vorne, was die Arbeitsleistung angeht.
Ja, mag sein. Aber immerhin wächst sie bei uns und liegt höher, als die Tarifverträge es vorschreiben. Das heißt, es gibt viele Menschen, die mehr arbeiten, als sie müssen. Ich glaube auch nicht, dass dieses Gefühl, dass wir alle immer weniger tun und jetzt sage ich mal selbstkritisch auf Mallorca rumliegen und wenn ich an heute zum Fenster rausschaue, in den Regen schauen, sondern dass schon noch der größte Teil des deutschen Volkes sich bewusst ist, dass er etwas leisten muss, um seinen Lebensstandard zu halten. Das muss halt nur in der Politik aufgegriffen und mit neuen Zielen versehen werden. Und dazu braucht man auch eine Regierung, die darüber diskutiert, statt über alles Mögliche, aber nicht darüber. Die ökonomische Krise, das zeigen die neuesten Umfragen, ist die größte Sorge der Deutschen noch vor den Kriegen, die sie beobachten. Die Deutschen haben also ein feines Gefühl dafür, was hier auf dem Spiel steht. Also, wir müssen wahrscheinlich noch 2 Jahre warten, dann ist es mit dieser Regierung zu Ende. Es kommt eine neue. Ob die besser wird, muss man abwarten, aber jedenfalls ist das dann die Chance. Und ich glaube, dass eine neue Regierung nicht daran vorbeikommt, die ökonomischen Schwächezeichen ganz oben zu setzen auf ihrer Agenda.
Was wird?
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Uli, ich werde am Samstag in Berlin sein und natürlich nur aus einem Grund, und zwar, ob ich dich entdecke bei einer Veranstaltung am Brandenburger Tor. Nämlich, da gibt es eine Kundgebung und ein Fest anlässlich der Legalisierung von Cannabis, organisiert von Daniel Brückner und Jugendrichter Andreas Müller, der als langjähriger Legalisierungsfürsprecher dort eine Rede halten will. Musik zum Kiffen gibt es dann auch noch von der Band Culture Candela. Und meine Frage, du kannst es ja ganz leise sagen, wirst du dabei sein und mitfeiern?
Na, ich bin ja noch nicht da. Ich komme erst eine Woche später zurück. Aber selbst wenn ich da wäre, würde ich nicht dahin fahren. Denn dieses Berlin, was ja dieses schlaffe, schluffende, bekiffte Berlin, ich wiederhole, ich habe selbst viel gekifft, ja, aber dieses kiffende Berlin, das kann ich gar nicht mehr ertragen. Das hat ja, diese Stadt ist ja die Hauptstadt des Staatsversagens geworden. Da funktioniert ja gar nichts mehr. Nur noch das. Also Kiffen funktioniert immer noch. Ich will nur ein Beispiel nennen. Das ist kürzlich öffentlich geworden. In Berlin warten 20.000 Menschen auf ihre Fahrprüfungen. Können sie nicht ablegen, haben also Fahrschule absolviert, können nicht geprüft werden, weil es nicht genug Prüfer gibt. Da muss jetzt die Bundeswehr einspringen und diverse andere. Und dieser Rückstau von 20.000 Menschen soll bis Ende 2025 Ende 25 abgebaut werden. Das ist Berlin. Nichts funktioniert, aber der Joint am Hals, der ist immer und überall zu sehen. Also da findet nicht Berlin zu sich selbst, da ist Berlin ganz bei sich selbst, bei dieser Veranstaltung. Eine irre Idee, von mir aus sollen sie es machen. Das ist eine freie Gesellschaft, das ist ja jetzt zulässig, aber nicht mit mir. So, Christian, am Sonntag ist Internationaler Tag des Tees, diesmal unter dem Motto Tee vereint die Welt. Bist du, lieber Christian, ein Kaffee- oder Teetrinker oder beides? Wenn Tee, welcher ist dein Lieblingstee?
Ich war früher nur Kaffeetrinker und meine Frau hat mich auch zum Teetrinken gebracht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Tee war mir früher immer so eine komische Blöre, dem ich nichts abgewinnen konnte, aber mein Kaffeekonsum war übermäßig und inzwischen liebe ich es, am Nachmittag einen schönen Tee zu trinken. Und welchen? Ja, es ist entweder ein grüner Tee. Oder in schöner Darjeeling-Tee. Ich hatte mal das Glück für das ZDF, für eine Sendung hoch im Darjeeling auf 3.500 Meter die Teepflüger begleiten zu können. Und die Bedingungen, obwohl das dann Bio, Fairtrade und alles Mögliche war, es hat mir der Atem verschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe dabei unglaublich viel über Tee gelernt. Und Tee ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, eine echte Wissenschaft für sich. Man muss nicht wissenschaftlich werden, man kann es einfach genießen und da gibt es so viele unterschiedliche Tees. Nur generell kann man sagen, bitte, wenn ihr Tee macht, gießt es nicht mit kochendem Wasser auf, sondern Wasser kochen und dann 3, 4, 5 Minuten abkühlen lassen, weil so maximal 70 Grad ist immer das Beste für einen wunderbaren Tee.
Aha, und dann, jetzt habe ich ja wirklich was gelernt,
mein lieber Christian. Also frag mich häufig solche Dinge und dann... Kannst Gut. du auf frohen Mutes nach Berlin zurückkommen. So, und also bin ich schon wieder in Berlin.
Leben lernen mit Christian Rach, das würde ich gerne
genau,
mal machen.
Genau. Ja. Und Berlin verstehen mit Uli Jörges. Uli, in Berlin und natürlich anderswo beginnt jetzt am Sonntag der Europawahlkampf, und zwar der Plakatwahlkampf. Jetzt dürfen die Dinger da wieder überall aufgehängt werden. Und man hört wieder, sieht wieder nette Gesichter und hört wichtige Parolen. Angesichts der Krisen und Kriege, die wir im Moment in der Welt, in Europa und überall haben, dünkt es mich, dass Europa so wichtig ist wie nie zuvor. Ein geeintes Europa. Wird das Auswirkungen auf die Wahl haben? Werden wir eine echte Europawahl haben? Oder ist es doch wieder nur so eine innerdeutsche Wahl, wo sich die einzelnen Parteien wieder alles Mögliche um die Ohren hauen werden? Was glaubst du?
Ja, leider. Ich muss sagen, es kann ja keine echte Europawahl geben, weil es gar keine zugkräftigen Spitzenkandidaten gibt. Es müssten sich ja richtige... Ja,
die AfD hat doch tolle Kandidaten da aufgestellt.
Ja, aber das sind Deutsche. Eine Europawahl muss europäische Spitzenkandidaten haben und dann müssen sich Parteifamilien finden, die einen Kandidaten oder eine Kandidatin auswählen. Das war ja mal eine Debatte vor ein paar Jahren, dass das so kommen soll, ist aber nicht so. Es läuft alles weiter national und wenn es national läuft, sind es natürlich, also Oma Courage wird ja hier bei uns plakatiert. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, denn die haben ja auch noch nicht mal die Mutter Courage als Brechtstück erkannt. Das ist ja alles verkehrt an dieser blöden Formel. Jedenfalls, es bleibt national und es wird nach nationalen Gesichtspunkten gewählt. Und bei uns ist natürlich die entscheidende Frage, wie stark ist denn die AfD noch nach der Remigrationsdebatte? Ist sie noch weit vorne oder wieder weit vorne? Und zweitens, wie kommt denn sozusagen die Ego-Parteivorsitzende Sarah Wagenknecht da raus? Das ist ja eine Ego-Partei. Ich kann kein Programm bei dieser Partei erkennen, sondern nur ihr Gesicht. Und sie wird von allen in dieser Partei bewundert und angebetet. Also reicht das, um da ein richtig fettes Ergebnis zu holen? Und was bleibt dann beispielsweise angesichts der Krise, wir haben schon drüber geredet, von den Grünen? Und was bleibt von der SPD? Man muss ja auch nicht zur Wahl gehen, man kann gehen, aber gibt es genug Anreize, SPD und Grünen zu wählen? Von der FDP will ich gar nicht reden. Die kann Pech haben, unter 5% zu landen, aber dann ist sie ja immer noch im Europaparlament. Also die AfD und die Wagenknecht-Partei sind bei uns die interessanten Dinge und natürlich übertragen auf Europa die Frage, wie stark sind die Rechtsextremen in ganz Europa? Haben die jetzt wirklich einen Schub bekommen, den überschwemmen alles? Wir werden sehen. Am Sonntagabend eröffnen Bundeskanzler Olaf Scholz und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die weltweit bedeutende Hannover-Messe, die traditionell auch eine Leistungsschau der deutschen Innovationskraft ist. Partnerland diesmal ist Norwegen. Christian, glaubst du noch an die Innovationskraft der deutschen Industrie?
Ich weiß nicht, Uli, ob du es bewusst gemacht hast oder ob es dir nur so von den Lippen kam. Du hast gerade gesagt, die weltweit bedeutende. Früher hieß es die weltweit bedeutendste. Und das war sie auch.
Das hätte ich gar nicht angenommen.
Ja. Und, aber sie war früher die weltweit bedeutendste Industriemesse. Und das ist sie, wie du es richtig formuliert hast in deiner Frage, nicht mehr. So, du hast aber mich gefragt, ob ich noch an die Innovationskraft der deutschen Industrie glaube. Unumschränktes Ja. Ich sage aber auch, die findet nicht zwangsläufig in Deutschland statt, diese Innovationskraft. Viele der großen Industriebetriebe produzieren, aber auch nicht mehr in Deutschland, weil die Bedingungen, wir haben heute auch darüber gesprochen, das einfach nicht mehr hergeben. Forschung wird nicht gefördert. Die universitäre Forschung wird nicht wirklich gefordert. Die großen Industriebetriebe haben still und heimlich viele ihrer Entwicklungs- und Forschungszentren ins Ausland verlegt und produzieren dort. Und trotzdem bleibt es dann vielleicht ein deutsches, zumindest ein geistiges Produkt. Und insofern glaube ich an die Industrie, an die Innovationskraft der deutschen Industrie. Und ich sage auch nochmals, du hast es vorhin schon erwähnt, wir müssen und unser Wirtschaftsminister sollte dringendst Mechanismen in Gang setzen, um diese Innovationskraft der deutschen Industrie auch in Deutschland zu halten, trotz aller Globalisierung. Und jetzt nochmal zu einem, wir haben ja gerne immer so einen Geburtstagsmemory da Und am Montag wird Mr. Augenbrau, der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Weigel, 85 Jahre alt. Er war von 89 bis 1998 Finanzminister und gilt als Vater des Euro. Weigel hat den Namen Euro damals vorgeschlagen und gegen den Widerstand von Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker, der dann auch der EU-Kommissionspräsident war, dem Namen Euro durchgesetzt gegen Juncker, und Juncker sagte, nein, Euro, das klingt nicht erotisch genug. Das hat Weigel in einem Interview verraten. Uli, rechnest du heute, mehr als 22 Jahre nach der Euro-Einführung, auch noch ab und zu mal in D-Mark um, oder ist das vorbei, wenn du jetzt im Restaurant bist?
Zunächst mal muss ich schon mal vorab dem Theo Weigel gratulieren. Ich habe kürzlich mit ihm telefoniert, weil ich mich auf dem Handy verdrückt habe beim Anwählen. Auf einmal war Theo Weigel dran. Muss ich sagen, dem geht es hervorragend. Der beobachtet alles ganz genau. Er ist sehr humorvoll. Es macht großen Spaß, mit ihm zu reden. Ich habe ihn mal früher als Journalist kommentarmäßig, als er Finanzminister war, als Herrn der Löcher bezeichnet. Die Bezeichnung stammt von mir, weil er eben im Haushalt riesige Löcher hatte. Das war ein bisschen ungerecht. Er hat auch drunter gelitten. Aber er ist ein großartiger Kerl und auch ein sehr, wie soll ich sagen, fundierter und moralisch gebundener CSU-Mann. So, jetzt zum Euro. Ja, aber ganz selten rechne ich noch oben. Ich will ein Beispiel nennen. Hier auf Mallorca, wo ich lebe, gibt es ein Fischrestaurant. Das ist kein Sterne-Restaurant, das macht halt guten Fisch vom Grill. Da gibt es die Grillen auch, mein Lieblingsfisch, das ist der Drachenkopf, Cap Roach genannt, hier auf Mallorquin. Ein sehr leckerer Fisch. Die berechnen einen Kilopreis von ungefähr 85 Euro. Das heißt, wenn man sich einen kleinen Fisch, der so einen Pfund wiegt, grillen lässt, dann kostet der gut 40 Euro für einen Fisch hier aus dem Meer. Das ist ja geradezu irre. Und wenn man den Preis dann liest oder sieht auf der Rechnung und rechnet ihn um und sieht dann, das würde ja 80 Mark kosten für einen Fisch, sind die irre geworden. Also in solchen Ausnahmefällen rechne ich noch um, obwohl ich schon im Prinzip auch auf Eurobasis erkenne, was Schwindel ist und was Preistreiberei. Aber in solchen Fällen rechne ich noch um, weil man sich auch gut erinnern kann, wie die Preise früher waren. Das allerdings noch umrechnen in D-Mark ist eine Spezialität von alten Säcken wie mir. Denn junge Leute erinnern sich daran gar nicht und für die sagt das nichts. Also, das mache ich so gelegentlich.
Und wenn jetzt dieser Fischpreis dich so schockt und du aber jetzt schon Platz genommen hast und dich eigentlich auf einen schönen, leckeren Abend mit deiner Frau freust, schwenkst du dann auf Spanferkel über?
Ja. Nein, sowieso nicht. Das ist ein Fischrestaurant und ich esse Fisch. Ich habe auch schon mal ausweichend einen anderen Fisch bestellt und der war so schlecht. Also die Haut labberig und dünn und irgendwie ganz grauenhaft. Ich habe mir gesagt, den Fehler machst du nicht nochmal. Wenn ich da hingehe, dann gönne ich mir den Cap Roach, den Drachenkopf, und dann kostet es eben so viel. Morgen bin ich sowieso tot. Das nehme ich noch mit. Ja? Aber da mögen andere Leute eine andere Kalkulation aufstellen.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@ jetzt in einem Wort geschrieben, diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine richtig gute Woche.
Von mir das Gleiche.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.